Es war diese eine Party, auf der ich war. Sie war gut, sie war lange. Ich war noch Student der Theologie. Es wurde spät, irgendwann war der Wein alle. Also kamen ein paar Leute zu mir und sagten: Hey Jonas, du wirst doch Pastor. Hier ist ein Glas Wasser für dich. Mach mal Wein daraus. Aber nicht so ein Billigfusel, sondern einen guten. Und ich nahm das Glas Wasser und sagte: Schließt eure Augen zum Gebet. Schließt eure Augen zum Gebet. Ah, ich sehe noch ein offenes Auge. Amen. Wow. Also im Videoschnitt bei YouTube wird das noch besser rüberkommen, vermute ich. Okay, das Ende der Geschichte entspricht nicht ganz dem Geschehen damals. Ich hatte keine Backup-Flasche dabei. Aber diesen Spruch, den habe ich damals, gerade am Anfang meines Theologiestudiums, schon häufiger gehört. In den letzten Jahren habe ich den Spruch seltener gehört. Mach mal Wein daraus. Vielleicht, weil der Mangel an Wein eher so ein studentisches Problem ist auf Studentenpartys. Vielleicht bin ich selber zu wenig auf Partys. Oder weil in meinem Umfeld zu viele Menschen von angehenden Pastoren, von Pastoren oder überhaupt von Christen enttäuscht wurden, dass sie keine Weinwunder vollbringen können. Nachfolge, Leben, vom Meister lernen. Wir sind Lerner. Wir sind zusammen unterwegs, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen. In einer neunteiligen Reihe, wir haben damit begonnen, mit Jesus zusammen zu sein. Letzte Woche ging es darum, sich von Jesus prägen zu lassen. Und heute ist so ein Fokus darauf, handeln, so wie Jesus gehandelt hat. Nachfolgen. Wie hat Jesus damals seine Jünger ausgebildet? In der Bibel lesen wir, dass er ungefähr 3 Jahre, das war so seine Kernwirkzeit, wo er seine Jünger ausgebildet hat. Und wenn man heute eine Ausbildung in Deutschland macht, dann ist, glaube ich, auch 3 Jahre so eine Standardzeit, die so für eine Ausbildung dazugehört. John Mark Comer, an dem wir uns orientiert haben in dieser Reihe, der sieht da drin, dass dieses typische lerntheoretische Modell, 4 Stufen, ein Prozess, den man so durchläuft, sagt er ja, das lässt sich auch gut bei Jesus erkennen, wie er gewirkt hat. Und dieses Modell geht so: Ich tue es und du schaust zu. Ich tue es und du schaust zu. Also Jesus tat ein Wunder, er hat einen Gelähmten geheilt und die Jünger standen daneben und dachten: Wow, boah, großartig. Und dann, das zweite ist, ich tue es und du hilfst. Ich tue es und du hilfst. Das ist so, da denke ich an das Wunder, was Jesus getan hat. Er war am Predigen, merkt, da sind 5000 Leute, die haben Hunger, die brauchen was zu essen. Und er bezieht seine Jünger mit ein. Was habt ihr denn für Möglichkeiten? Und dann schauen sie und sie haben ein paar Brote und ein paar Fische. Und Jesus dankt dafür und er tut das Wunder, aber er lässt die Jünger dabei sein. Er schließt sie in den Lösungsweg mit ein. Sie dürfen die Leute aufteilen, sie dürfen das Essen verteilen, sie dürfen danach auch aufräumen und sehen, dass was übrig bleibt. Ich tue es und du hilfst. Sie sind mit dabei. Und dann das Dritte: Du tust es und ich helfe. Irgendwie später lesen wir, wie Jesus seine Jünger aussendet. Er hatte seine 12, dann hat er auch mal seine 70, einmal sendet er 72 seiner Jünger aus, gibt ihnen klare Anweisungen, was sie zu tun haben, in welche Gegend, wie sie heilen sollen. Und sie erleben etwas und sie kommen wieder und Jesus reflektiert das mit ihnen. Und dann die letzte Stufe: Du tust es und ich schaue zu. Jesus sendet seine Jünger mit seinem Heiligen Geist und sagt: Jetzt seid ihr unterwegs, verkündigt die gute Botschaft. Es geht heute um das Tun, um das Praktischwerden, um das Handeln, um das Konkrete. Wir sind manchmal als Christen ja, wenn wir die Geschichten lesen, schauen wir: Okay, was bedeutet das? Was ist die tiefere Ebene? Wie soll das genau sein? Eine der bekanntesten Stellen in der Bibel, der barmherzige Samariter. Jedes Kind, was diese Stelle liest, kommt irgendwie eigentlich zu der Pointe: Worum geht es am Ende? Und Jesus sagt das auch ganz deutlich bei dieser Geschichte, dass er sagt am Ende: Nun geh und mach es genauso. Komm ins Handeln. Frag nicht nur zu theoretisch, wer ist denn mein Nächster und wie ist das in Abgrenzung, sondern runterzukommen, zu schauen, wo ist eine Not in deinem Umfeld? wo Gott dir Augen geschenkt hat, dass du siehst, wie kannst du darauf reagieren? An welcher Stelle kannst du etwas machen? Mit seiner Hilfe. Handeln, wie Jesus gehandelt hat. Im 1. Johannesbrief 2, Vers 6 heißt es, wer von sich sagt, dass er mit Gott verbunden ist, soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Wie hat Jesus gelebt? Wir lesen in der Bibel von vielen Highlights, die auch mit Wasser zu tun haben. Jesus hat aus Wasser Wein gemacht, in sehr kurzer Zeit. Sehr kurzer Zeit. Ein Wunder, ein Luxuswunder. Jesus war es, der übers Wasser gelaufen ist. Jesus war der, wo ein Sturm war und Wellen und alles und das Wasser verrückt war, gesagt hat, Sturm, sei still. Und das Wasser war still. Jesus war es, der im Wasser die besten Spots kannte, wo man angeln konnte, ob er das Wasser so durchgucken durfte und Tipps gegeben hat, hier, geht dort angeln, da sind die Fische. Jesus war es, der Tote auferweckt hat, der sich Zeit genommen hat für Menschen, die am Rand der Gesellschaft waren, die damals nicht beachtet wurden. Für die hat er sich Zeit genommen. Jesus hat Kranke geheilt. Wer von sich sagt, dass er mit Gott verbunden ist, soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Und jetzt kommt ein noch herausfordernder Bibeltext. Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen. Dieser Bibelvers, der wirft bei mir mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Und ich bin da nicht am Ende mit diesem Bibelvers. Aber ich weiß eine Sache, was er bedeutet, dass wir nicht sagen können, ja, also ich bin nicht Jesus, ich bin nur ein Christ. Also stimmt irgendwie diese Aussage. Aber irgendwie sind wir beauftragt, mit ihm Dinge zu bewirken. Und das hat er uns auf den Weg gegeben. What would Jesus do, haben wir eben gehört, dieses Armbändchen. Ich hatte auch mal so ein Armbändchen. Vielleicht war ich die letzte Generation, die das noch getragen hat. Oder vielleicht ist es wieder auch Trend jetzt geworden. Und dann später wurde sich an diesem Spruch abgearbeitet, weil zu sagen, ja, was wird Jesus tun? Also ich lebe nicht dort, wo er lebt. Ich bin nicht männlich, ich bin nicht 30 Jahre alt, ich bin nicht Single. Ich habe ein anderes Leben. Und manche haben dann noch viele Buchstaben drangehängt, wie W, W, J, D, D, I, F, W, H. What would Jesus do if he were, wenn er da wäre, wo ich gerade wäre? Und dann so weiter, kann man das noch weiter differenzieren. Aber die Frage dahinter ist, glaube ich, immer noch relevant. Da, wo du gerade bist und wenn du Christ bist, hat Gott dich da gerade hingestellt. Und wie möchte Jesus dich nutzen, dort, wo du gerade bist, mit deinem Blick auf die Dinge, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Fähigkeiten, in der Lebensphase, wo du gerade bist. Vielleicht hast du gerade nicht so viel Zeit wie Jesus, ein Jahr Fulltime mit seinen Jüngern unterwegs zu sein. Vielleicht bist du in vielen Verpflichtungen gefangen. Wo sind aber die Momente, wo du, vielleicht ist diese Verpflichtung dein Auftrag, da wo er dich gerade hingestellt hat. Und ich fand deine Geschichte, das hast du mir vorher schon erzählt, Christina, faszinierend. Wie kann man Zeugnis sein, wenn man Prüfungsaufsicht ist? Das hat meinen Kopf gesprengt. Und das ist, glaube ich, auch nicht einfach. Aber ich fand das toll, von dir zu hören, wie du das machst. Und da, wo du gerade bist, diese Frage zu stellen, mit dem Heiligen Geist, was kann ich tun? Was hat dir Jesus gemacht? Wie hat Jesus gehandelt? Was hat Jesus überhaupt gemacht? Bücher, 1000 Bücher, Bücherregal, Wände, Bibliotheken wurden zu dieser Frage verfasst und Theologen verfassen sie immer noch. John McCormack hat eine Antwort dazu gegeben und es ist eine einseitige Antwort, man könnte auch andere Antworten dazu geben. Es ist eine Zusammenfassung, was hat Jesus in seinem Wirken, wie hat er gehandelt? Aber ich finde es eine schöne Aufteilung, ich möchte sie mit euch teilen. Er sagt, Jesus, Raum für das Evangelium schaffen. Raum für das Evangelium, das hat Jesus gemacht. Wie hat er das gemacht? Wie hat Jesus das praktisch gemacht? Und ich liebe die Geschichte, weil sie steht so symbolisch für ganz viele Geschichten, wie Jesus mit Zachäus umgegangen ist. Er hatte irgendwie einen Blick für diesen Mann in diesem Baum und er geht hin und sagt, ich möchte heute dein Gast sein. Und dann wäre vielleicht die Frage gewesen, gehen wir zu mir oder zu dir, aber ich bin Wanderprediger, zu mir kannst du nicht kommen. Also gehen wir zu dir. Jesus hat mit Menschen gegessen. Er hat sich an einen Tisch gesetzt mit ihnen. Er hat mit ihnen gesprochen. Im Lukas-Evangelium lesen wir von so vielen Stellen, über 50, die irgendwie mit Essen zu tun haben, wo er auf dem Weg zum Essen war, vom Essen kam, wo er am Essen dran war. Im Lukas 7, Vers 34, das heißt es so, wo seine Kritiker ihm vorgeworfen haben, du bist ein Schlemmer und ein Säufer. Aber Jesus hatte verstanden, Mahlzeiten, das sind die Orte, Mahlzeiten bringen Menschen zusammen. Aber sie trennen sie auch voneinander. Und damals war das sehr schnell zu fassen, wie Mahlzeiten auch trennen, weil aufgrund des Glaubens und der Religion durften manche Gruppen nicht zusammen essen, manche durften nicht an den Tisch, manche durften nicht bei den einen zu Hause sein. Und manchmal denke ich, leben wir heute in einer Zeit, wo das leichter ist. In manchen Gegenden wurde in Restaurants auch unterschieden nach der Hautfarbe, wer wo sitzen darf. In dieser Zeit sind wir gerade nicht, wo wird heutzutage unterschieden, wer wo sitzen darf. Ich glaube, zum einen ist das Geld entscheidend. Wer kommt überhaupt irgendwo rein? Wer kann sich das leisten? Oder privat, wer ist in welchem Netzwerk eingebunden? Wer wird wo eingeladen? Aber am Tisch, wenn wir zusammen sitzen mit unterschiedlichen Menschen auf einer guten Feier oder wenn wir eingeladen sind, wo unterschiedliche Leute zusammen sind, die sich sonst nicht begegnen. Und man kommt zusammen, man teilt etwas zusammen und dort entstehen die Gespräche, die guten Gespräche. Oder auf der Party in der Küche. Das sind die Orte, da sind die großen Gespräche. Ich liebe das zeitlose Zitat aus meiner Sicht von Henry Nouwen, der gesagt hat, oder er hat geschrieben, ein Priester und Autor. Ich glaube, es ist zeitlos, aber ich glaube gerade auch besonders aktuell. Es ist ein bisschen länger, aber ich möchte euch das vorlesen. In unserer Welt voller Fremder, die sich von ihrer eigenen Vergangenheit, ihrer eigenen Kultur, ihrem eigenen Land, von ihren Nachbarn, von ihren Freunden und ihrer Familie, von ihrem tiefsten Selbst und von ihrem Gott entfremdet haben, werden wir Zeuge einer schmerzhaften Suche nach einem gastfreundlichen Ort, an dem das Leben ohne Angst gelebt werden und an dem man Gemeinschaft finden kann. Und später heißt es, es ist Männern und Frauen möglich. Und für Christen und Christinnen ist es verpflichtend, einen offenen und gastfreundlichen Raum anzubieten, in dem Fremde ihre Fremdheit ablegen und zu unseren Mitmenschen werden können. Was brauchst du, um Menschen einzuladen? Du brauchst einen Tisch. Es muss doch nicht mal dein eigener sein. Er kann gemietet sein, er kann reserviert sein. Und ich bin dankbar, letzte Woche haben wir einen Gottesdienst gefeiert und ganz viele haben sich unten schon einen Tag vorher oder zwei Tage vorher ins Zeug gelegt, um Essen für uns zu kochen. Und wir hatten diesen Moment, wo wir zusammenkamen. Vielen Dank euch als Team für das klasse Essen letzte Woche hier. Wir schaffen Raum für Gott durch Gastfreundschaft. Das Zweite, wenn man es so gliedern möchte, Räume für das Evangelium schaffen, Raum für das Evangelium schaffen. Und das Zweite ist das Evangelium verkündigen. Wenn du schon länger auf der Welt bist, dann denkst du jetzt vielleicht an das Wort Evangelisation auch, ne, vom Evangelium erzählen. Und dann kommen dir vielleicht Bilder in den Kopf, wo du denkst, boah, das war im Mittelalter nicht die große Zeit, wo er mit Schwerten noch gesagt hat, hey, Jesus ist ein gnädiger und guter Gott, bekehr dich oder wir hacken dir die Rübe ab. War nicht so dir, keine gute Zeit. Dann denkt man, das hat von uns keiner erlebt im Mittelalter, so vielleicht in den letzten 10, 20, 50 Jahren zurück, wo man das erlebt hat, wo Leute evangelisiert haben, wo man auch denkt, boah, es ist schon ein bisschen befremdlich, weltfern. Man könnte jetzt peinliche Beispiele erzählen, also ich könnte das. Aber ich merke, was aus meiner Perspektive auch ein Negativbeispiel ist, so aus den nicht aus dem Mittelalter, das ist falsch, immer komplett falsch. Aber so aus den letzten Jahren, wie man das machen kann, vom Glauben zu erzählen. Was für mich ein Negativbeispiel ist, ist für jemand anders seine Glaubensgeschichte, wie er zum Glauben gekommen ist. Und wir kommen daran nicht vorbei, wenn du angehende Pastorin bist oder Missionar, dann gilt für dich der Missionsbefehl. In Markus 16, Vers 15, dort heißt es, geht hinaus, geht in die ganze Welt hinaus, verkündigt allen Menschen die gute Nachricht. Und das gilt für Pastoren, für Missionare, für Angehende, aber es gilt nicht nur für die, es gilt für alle Christen. Das ist unser Auftrag, den wir bekommen haben. Wenn du Christ bist, dann gilt es für dich. Und ich mag, ich habe euch das mal das Kleingedruckte mitgebracht. Ich mag die Basisbibel, eine Übersetzung. Ich finde das manchmal ganz hilfreich, die Bibelübersetzung zu wechseln, meine neue Bibel nicht nur unter der Unterstreichung zu hängen, was war mir vor 10 Jahren wichtig, sondern auch mal wieder neu anzufangen, eine neue Bibel. Und was ich toll finde an der Basisbibel, an der Seite gibt es Erklärungen zu einzelnen Worten. Und sie übersetzen das schon, die gute Nachricht, und dort heißt es im Kleingedruckten, gute Nachricht, wörtliche Übersetzung von Evangelium, Botschaft, dass die Menschen durch den Tod und die Auferstehung von Christus mit Gott versöhnt sind. Darum geht es. Das ist die Botschaft, die wir teilen, an die wir uns klammern. Und ich glaube, fast alle Menschen haben irgendwie eine gute Botschaft, die sie teilen. Die Frage ist nur, welche. Die einen teilen besonders gerne, was ist so der beste Urlaubsspot, wo man unbedingt hin muss. Wo gibt es die beste Pizza auf der Welt? Andere reden von der guten Nachricht, was es für ETF-Pläne jetzt gibt, um gute Geldanlagen zu machen. Welche fangen an zu sagen, es gibt das neueste Thermomix-Modell. Was auch immer, in welchem Kontext ihr unterwegs seid. Was ist die gute Botschaft? Und wir als Christen glauben daran, das, was Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe. Gott ist unter euch. Jesus kann euer Herr sein und er ist euer Herr und das ist etwas Gutes. Und dann Zeuge zu sein von dem, was wir erlebt haben. Ich mag das Zitat von einem katholischen österreichischen Theologen und Religionswissenschaftler von Franz König, der gesagt hat, wir haben keine Rezepte für das dritte Jahrtausend. Wir müssen nichts Neues erfinden, sondern nicht aufhören, die alte Botschaft zu verkündigen. Sowohl mit Worten als durch das liebevolle Zeugnis des Lebens. Zeuge sein. Das, was du mit Gott erlebt hast, das, was du gesehen hast, das, was du von anderen gehört hast, das, wo du gerade auf der Suche bist, da, wo du auch gefrustet bist, da andere davon Zeuge sein, das zu teilen. Und das kann sein, wenn es die Gelegenheit gibt, beim Essen am Tisch das zu teilen. Es kann sein, doch wieder diese Armbänder rauszuholen und darauf zu hoffen, dass man angesprochen wird und dann das Gespräch zu suchen. Zeuge sein. Das griechische Wort für Zeuge, davon leitet sich auch das Wort Märtyrer ab. Märtyrer sind Menschen, die um das Bekenntnis ihres Glaubens will Leid ertragen, erdulden oder sogar den Tod dafür. Und damals, wenn wir uns das erste Jahrhundert der Christen anschauen, da war Zeuge sein und Märtyrer, das war, konnte man synonym benutzen, das gehörte eigentlich zusammen. Und es gibt heute auch Regionen in der Welt, wo es bedeutet, wenn du sagst, ja, ich bin Christ, das ist meine Hoffnung, wo das bedeutet, dass man dafür sein Leben lassen muss oder in großer Gefahr ist für sein Leben. Wir leben gerade in Deutschland und bei uns ist es sogar so, wenn du für diese Gemeinde Spenden gibst, kriegst du eine Spendenquittung, die du von der Steuer absetzen kannst. Wenn man das einem Christ aus dem ersten Jahrhundert erzählen würde, der könnte das, glaube ich, nicht fassen. Und jetzt könnte ich eigentlich dabei aufhören, dass Märtyrer nicht unser Ding ist. Aber ich mag dieses Buch, ich habe für dieses Buch schon mal Werbung an dieser Stelle gemacht von John McComber. Der beschreibt eine Seite, wie wir in unserer Gesellschaft aber auch mit dieser Herausforderung zu tun haben, vom Glauben zu erzählen und unsere Nachteile dadurch. Der Autor hat es geschrieben, als er in Portland gelebt hat, in Amerika, im Osten davon, also auch eine Region, was nicht so der typische Bible Belt ist, wo jeder Zweite in eine Kirche geht, sondern eher weniger Leute zu Kirchen gibt. Und er beschreibt es so, aber wenn wir das Evangelium von Jesus bezeugen, bringt das auch eine Art von Tod mit sich. Zum Beispiel den Tod unseres Image als cool oder intelligent oder hip. Den Tod der Wertschätzung durch anderen. Den möglichen Tod unserer Karriere, Ambitionen und vieles mehr. In unserer Zeit bedeutet Zeugnis zu geben oft, dass wir uns für eine Form von Beschämungen entscheiden. Auch hier ist es schwer, seinen Glauben zu bekennen und das in Kauf zu nehmen. Diesen Schritt zu gehen in Gesprächen, wo es aus meiner Sicht passt, zu sagen, ja, ich habe da eine Hoffnung, ich habe da einen Halt, ich habe da eine Perspektive. Wenn jemand erzählt, wie es ihm gerade geht, zu fragen, darf ich für dich beten? Und wenn man sagt, ich bete für dich, dran zu denken und wirklich für die Person zu beten und irgendwann nachzufragen nochmal. Ich glaube, das ist so dieses Geheimnis des Reich Gottes. Wenn du mehr mit Gott erleben möchtest, dir mehr von Gott wünscht, dann gib ihn weiter. Ab dem Moment, wo wir etwas weitergeben, das macht so viel mit unserer Gottesbeziehung. Und man könnte jetzt noch so viel zu predigen und ich bin froh, dass wir in einer Reihe sind und uns Zeit nehmen und trotzdem, obwohl wir uns Zeit nehmen und das aufteilen, könnte man manche Dinge noch viel tiefer reingehen und das werden wir an anderer Stelle auch noch machen. Ich gehe zum dritten Punkt, das Evangelium demonstrieren. Jesus predigte nicht nur das Reich Gottes, sondern er verkörperte es auch. Bei ihm das Tun und das Sein, das passte zusammen. Sein Leben, das hatte diese Ausstrahlung. Und wir finden in der Bibel so viele Zeichen, die Jesus getan hat und zu denen er auch gesagt hat, macht ihr das auch. Wir lesen von so vielen Heilungen, die Jesus vollbracht hat. Wir lesen, wie er seinen Jüngern den Auftrag gibt, andere zu heilen. Wir lesen davon, eine der abgefahrensten Geschichten bei Petrus, dass es eine Phase in Petrus' Leben gibt, dass allein sein Schatten, wenn er irgendwo langgelaufen ist, dass er durch Leute geheilt worden und Leute hingekommen sind, um nur seinen Schatten zu bekommen. Es war leider irgendwie auch nur eine Phase, es hielt nicht so lange. Jetzt könnte man sagen, okay, es geht immer bergab und jetzt sind wir 2000 Jahre danach, es ist gar nicht mehr unser Thema Heilung. Also von Schatten habe ich noch nichts gehört hier in unserer Gegenwart, dass das eine Heilung hervorruft. Aber wir lesen in der Bibel, wir lesen auch wir, in Jakobus steht das, betet füreinander, auf dass er gesund wird. Wir haben immer noch diesen Auftrag, für Menschen zu beten, für Heilung. Und an manchen Stellen bleibt, können wir das sehen, wie etwas passiert, wie aus Wasser auf einmal Wein wird. Manchmal können wir es nicht sehen, manchmal passiert nichts, manchmal wissen wir es nicht, was die Heilung ist. Aber wir haben diesen Auftrag, an diesen Zeichen dran zu bleiben, das Evangelium zu demonstrieren. Heilen, befreien, prophetisch zu reden und die Gerechtigkeit zu suchen, dort in unserem Umfeld, uns praktisch dafür einzusetzen, Dinge in Ordnung zu bringen. Und ich weiß, ich finde diese Predigt auch erschlagend. Und wenn ich predige, predige ich auch immer vor allem mir selber und dann auch denen, die zuhören. Boah, handeln wie Jesus. Boah. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Es hat etwas mit unseren Tun zu tun. Und es hat mit Schritten zu tun. Und jetzt komme ich zu dem letzten Bibelvers in dieser Predigt, den ich ans Ende stellen möchte, weil er wieder was zusammenfasst. Jesus sagt das, so lesen wir es in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, zu seinen Jüngern. Und ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Die Kraft des Heiligen Geistes, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass wir, wenn du Christ bist, hast du den Heiligen Geist. Und wir werden gleich eine Lobpreiszeit haben. Die Band kann gern schon nach vorne kommen, wo Zeit ist, Gott zu loben, aber vielleicht auch dieses Gebet für dich ganz persönlich zu sprechen. Gott, hier bin ich. Was liegt gerade vor mir? Wo möchtest du mich gebrauchen? Wo darf ich dein Zeuge sein? Die Klarheit zu wissen, was dran ist, aber vielleicht weißt du es schon, was die Klarheit ist. Vielleicht ist dein Gebet, Heiliger Geist, gebe mir die Kraft, diesen Schritt zu tun, dieses Gespräch zu suchen. Das zu unternehmen. Wir können, es geht beim Christsein nicht um irgendeine Show, irgendwas vorzuspielen, was Wunder wird. Wir sind abhängig. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun. Wir verweisen auf Jesus Christus, weil wir glauben, dass er allmächtig ist. Amen.